ARD Sounds.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. Wir sprechen in diesem Podcast im Wesentlichen über militärische Fragen des Ukraine-Kriegs, aber natürlich auch über Themen, die letztlich eng damit zu tun haben. Und wir tun das wie immer mit unserem Experten, dem früheren NATO-General Erhard Bühler. Auch heute wieder aus Berlin zugeschaltet. Tag, Herr Bühler.
Tag, Herr Deisinger.
Und in dieser Folge soll es auch nicht direkt um die Ukraine gehen. Wir haben ein Schwerpunktthema und das ist das Geld, das die Bundesrepublik künftig in Verteidigung stecken will. Stichwort Haushaltsentwurf in dieser Woche beschlossen. Damit wollen wir uns beschäftigen. Und wir haben auch noch ein paar Hörerfragen, die aus der letzten Woche offen waren. Mal schauen, inwieweit wir die noch schaffen. Vielleicht auch noch ein paar, weil es sind ja in der Zwischenzeit auch weitere dazugekommen. Wir schauen mal. Und apropos Hörerfragen bzw. Hörermails, das will ich gleich jetzt sagen, damit ich das am Ende nicht vielleicht doch wieder vergesse. Wir bekommen ja wirklich viele Mails mit Fragen, mit Lob, mit Kritik, aber teilweise auch mit sehr persönlichen Geschichten. Wir lesen all diese Mails sehr aufmerksam. Sie helfen uns, den Podcast sozusagen immer wieder ein bisschen zu justieren. Leider schaffen wir es nicht, alle Mails zu beantworten. Dafür sind es wirklich schlicht viel zu viele. Aber wie gesagt, seien Sie versichert, dass wir alle aufmerksam lesen, dass Sie in den Podcast mit einfließen. Auch Herr Bühler liest das, aber bei ihm ist es mit dem Antworten auch so eine Sache, weil Herr Bühler ja nicht nur den Podcast macht, sondern zu seiner eigentlichen, immer noch sehr umfangreichen Arbeit auch viele, viele Nachrichten bekommen, die gelesen, die beantwortet sein wollen. Manchmal kriegen wir das ja so ein bisschen mit im Podcast. Gerade hat es auch wieder schon ein bisschen gebimmelt. Wie viele Nachrichten sind denn das, Herr Bühler, die Sie so tagsüber zu bewältigen haben?
Also das sind schon sehr viele, die kommen. Die kann ich gar nicht alle bewältigen. Also es liegt so zwischen 200 und 300 pro Tag. Das sind natürlich viele Berichte auch zur Ukraine dabei, viele Newsletter auch dabei. Und mein E-Mail-Programm, Gott sei Dank, sortiert mir die vor in verschiedene Briefkästen, sodass dass es mir da ein bisschen leichter fällt. Aber wenn ich dann ein paar Tage nicht dazu komme, mir das anzuschauen, dann sind das so viele, dass ich einfach überfordert bin. Das muss ich zugeben.
Ja, und wenn wir auf die nächsten Tage schauen, da steht ja bei Ihnen auch in den nächsten Wochen wieder Urlaub an. Da möchte man ja auch nicht den ganzen Tag nur Nachrichten lesen. Und zu den Mails, um die es jetzt eher hauptsächlich ging, kommen ja auch noch all die anderen Nachrichten, WhatsApp und was weiß ich was. Also, bitte sehen Sie es auch Herrn Bühler nach, wenn der in der Regel die Mails, die ihn im Zusammenhang mit dem Podcast erreichen, nicht persönlich beantworten kann. Also ich nehme an, tun würden Sie es ja gerne, ne?
Ja, das würde ich wirklich sehr gerne tun. Vor allen Dingen, wenn es E-Mails sind, die doch sehr persönlich die Umstände beschreiben der verschiedenen Hörer und Hörerinnen. Und da würde ich sehr gerne darauf antworten. Da muss man aber meist dann auch substanziell antworten und das ist dann noch schwieriger, das zeitgerecht dann hinzubekommen.
Okay. Also das wollte ich eingangs unbedingt loswerden, damit es nicht untergeht, vielleicht am Ende. Kommen wir zum Schwerpunkt dieser Folge. Ich glaube, am Montag ist der Entwurf für den neuen Bundeshaushalt beschlossen worden, darunter natürlich auch die Verteidigungsausgaben und die gehen ganz schön in die Höhe, komme ich gleich zu. Nur erstmal kurze Verständnisfrage, Herr Bühler. Der Bundeshaushalt, habe ich mir angeguckt, der weist ja auch erwartete Einnahmen aus. Und da stehen beim Bundesministerium für Verteidigung, BMVG, da stehen jedes Jahr 800 Millionen Euro drin. Können Sie eigentlich mir sagen, was das für Geld ist, diese Einnahmen? Das Ministerium wird ja keine Soldaten verkaufen, vermieten oder ähnliches.
Also, das ist natürlich nicht der Fall. Das ist ein Buchungsposten, der die erfahrungsgemäß zu erwartenden Erstattungen, Rückzahlungen, Mietzahlungen, Zahlungen der Alliierten für Verpflegung und Unterkunft bei Übungen beispielsweise, Einnahmen der Bundeswehrkrankenhäuser bei der Behandlung von Zivilpersonen etc. beziffert. Und dort werden dann diese Zahlungen von Dritten im Haushaltsvollzug während des jeweiligen Haushaltsjahres verbucht.
Okay, aber 800 Millionen Euro Einnahmen sind ja im Vergleich zu den Ausgaben dann auch eher ein Klacks. Wir stehen in diesem Jahr hier laut der Kabinettsvorlage vom Montag bei etwa 82 Milliarden Euro. Im nächsten Jahr, da sollen es schon mal eben 27 Milliarden Euro mehr sein. Dann 2028 nochmal 35 Milliarden mehr. Jetzt überspringe ich mal ein Jahr und dann sind wir im Jahr 2030. Da sollen dann fast 184 Milliarden Euro auf der Uhr stehen. Ausgaben des Bundesministeriums für Verteidigung. 184 Milliarden. Und das sollen dann fast 30% des gesamten Bundeshaushalts sein. Wie schauen Sie denn auf diese Zahlen? Seufzen Sie da und sagen, na endlich haben Sie es begriffen oder haben Sie doch ein bisschen einen anderen Blick?
Also nein, da seufze ich nicht. Das ist ja Konsequenz der Zeitenwende und vor allem der jetzt im Grundgesetz verankerten Bereichsausnahme für die Verteidigungsausgaben bei der Schuldenbremse, bei gleichzeitiger Zusage an die NATO-Partner, dass wir bis 2029 das Ziel erreichen wollen, 3,5% des Bruttoinlandsprodukts in Verteidigung zu investieren. Natürlich hätte ich mir das früher gewünscht, spätestens seit 2016, also dem Jahr, in dem die damalige Bundesregierung den Fokus wieder auf die Landes- und Bündnisverteidigung gelegt hat. Aber die Zielvorstellungen waren damals nicht mit den notwendigen Mitteln unterlegt, mit den notwendigen Finanzmitteln. Der Verteidigungshaushalt wurde zwar schrittweise erhöht, aber mehr oder weniger wurden damit die Mehrkosten im Betrieb, die durch Gehaltserhöhungen, durch Preissteigerungen entstehen, abgedeckt. Der enorme Investitionsstau, der sich seit Jahren angesammelt hatte, der konnte dadurch nicht aufgelöst werden. Und wenn man in ein Haus nicht kontinuierlich investiert, dann verfällt es eben zusehends, genau wie auch öffentliche Infrastruktur und Einrichtungen. Wir haben bereits 2016 den Investitionsstau bei der Bundeswehr auf 130 Milliarden beziffert und die Zahl auch veröffentlicht. Ich kann das noch gut erinnern, weil es an meinem Geburtstag war, im Januar 2016. Wenn wir damals begonnen hätten, diesen Stau aufzulösen, dann wären wir heute nicht in der Lage, in der wir sind. Und dann müssten Sie heute nicht die Frage so stellen, wie Sie es gerade gestellt haben.
Ich will das aber vielleicht mal noch ein bisschen anders plastisch machen. Ne? Wir erinnern uns ja noch alle an das Sondervermögen, das die damalige Bundesregierung auf den Tisch gepackt hat nach Beginn des Ukraine-Kriegs. 100 Milliarden. Und da haben wir schon alle geschluckt, 100 Milliarden. Aber das waren einmalig 100 Milliarden. Ab 2030 werden jährlich mindestens 100 Milliarden mehr ausgegeben als heute. Können Sie da Leute nicht doch verstehen, die sagen, mein Gott, verrückt, verrückt, verrückt?
Also ich kann das nachvollziehen, natürlich. Aber gleichzeitig muss ich sagen, äußere Sicherheit ist eben neben der inneren Sicherheit eine der Kernaufgaben unseres Staates oder jedes Staates. Und die haben wir mindestens in den letzten Jahren sträflich vernachlässigt. Das war nicht immer so. Die Bundesrepublik Deutschland hat im Kalten Krieg auch 3-4% des Bruttoinlandsprodukts für die Verteidigung ausgegeben. Dann ging es nach Ende des Kalten Krieges kontinuierlich bergab. Der Tiefpunkt war dann bei 1,1%. Bei gleichzeitigem Schultern der sehr teuren Auslandseinsätze. Es war also nur zwangsläufig, dass mehr und mehr Fähigkeiten aufgegeben wurden, um den Betrieb der Streitkräfte und die Auslandseinsätze sicherzustellen. Also die weitgehende Aufgabe der Luftverteidigung unseres Landes und die Reduzierung der Flugabwehrfähigkeiten unserer Landstreitkräfte auf nahezu Null, Stichwort Gepard, das sind dabei gute Beispiele. Die Reduzierung der Kampfpanzer von über 2000 auf den historischen Tiefstand von 225 noch vor 15 Jahren oder die Reduzierung der Artillerie von 90 Bataillonen auf 5. Das sind weitere Beispiele. Die Reduzierung der Marine zur kleinsten Marine, die wir jemals hatten, gehört ebenfalls dazu. Und das sind jetzt nur die Beispiele für viele Fähigkeiten. Das Ganze führt jetzt dazu, dass diese Fähigkeiten wieder mühsam aufgebaut werden müssen. Und das kostet eben sehr viel Investitionen und wird auf lange Sicht dann auch, wenn die Investitionen getätigt sind, auch den Betrieb der Streitkräfte natürlich auch teurer machen.
Aber auch bei diesen Investitionen, bei diesen Prozessen werden natürlich Fehler gemacht und manche Dinge werfen Fragen auf. Da komme ich nachher nochmal zu. Sind wir dann 2030 eigentlich schon bei diesen avisierten 3,5% Ausgaben in Bezug auf das Bruttoinlandsprodukt?
Ja, das Ziel der Bundesregierung ist, das Ziel von 3,5% bereits im Jahr 2029 zu erreichen. Das ist richtig und vermeidet den Fehler der Bundesregierung von 2014 an, dem damaligen Ziel von 2% zwar immer wieder zuzustimmen, gleichzeitig aber keine Anstrengungen zu unternehmen, dieses Ziel wirklich zu erreichen. Dieses Herumlavieren hat uns sehr geschadet, auch in Bezug auf die transatlantischen Beziehungen, so wie wir sie heute erleben.
Aber nach 2030 geht es ja dann möglicherweise mit den Steigerungen weiter und eigentlich fast automatisch. Sagen wir mal, wenn die Bundesrepublik wirtschaftlich wieder auf Erfolgskurs kommen sollte, dann würden es ja noch mehr Milliarden, denn das ist ja die Vergleichsgröße bei den Verteidigungsausgaben. Da ist nicht entscheidend, ob die Einnahmen des Bundes deutlich höher werden und man dann mehr ausgeben kann, sondern entscheidend ist die Wirtschaftsleistung des Landes, also das Bruttoinlandsprodukt. Finden Sie diese Vergleichsgröße, diesen Maßstab nicht ein bisschen skurril?
Also das ist zugegeben der Nachteil einer solchen Zielsetzung, die Zielsetzung also abhängig zu machen vom Bruttoinlandsprodukt. Noch skurriler allerdings wäre es, wenn das Bruttoinlandsprodukt fallen würde. Würden wir dann angesichts der Bedrohungen die Ausgaben wieder reduzieren? Ich glaube, das sollten wir nicht tun. Aber wie auch immer, an irgendetwas müssen Sie es ja festmachen, wenn Sie die Vergleichbarkeit der Verteidigungsausgaben der Bündnispartner ermöglichen wollen, um möglichst gleiche Belastung für alle herzustellen.
Das sind jetzt erstmal große Summen, über die wir gesprochen haben. Ist denn eigentlich schon klar, was man mit diesen riesigen Summen tatsächlich anstellen will?
Ja, das ist im neuen Fähigkeitsprofil verankert und war immer seit 10 Jahren schon im Fähigkeitsprofil auch mit drin, das jetzt fortgeschrieben ist aufgrund des Ukraine-Krieges. Leider ist es nicht in allen Teilen öffentlich. Wir können uns nur auf das berufen, was tatsächlich dann veröffentlicht worden ist. Im Wesentlichen geht es um den Aufwuchs der Bundeswehr auf mindestens 260.000 aktive Soldaten und 200.000 Reservisten mit der Änderung der Strukturen der Bundeswehr, also der Anzahl von Bataillonen, Brigaden. Es geht um die Vollausstattung der Truppenteile, die bis heute noch nicht sichergestellt ist. Zur Erinnerung, wir haben in der letzten Reform 2010, 2011 die Vollausstattung abgeschafft. Wir haben gesagt, also ein Verband braucht nur 70% dessen, was er eigentlich haben sollte, also 70% der Kampfpanzer, 70% der Schützenpanzer. Weil eben mit einem Szenario in der Landes- und Bündnisverteidigung nicht gerechnet worden ist. Wesentliche Fähigkeiten sind auch die Schaffung der oder Wiederherstellung der Luftverteidigungsfähigkeit unseres Landes, die Sicherstellung von Wirkmitteln auf Abstand in allen Dimensionen, also weitreichende Waffensysteme, die Fokussierung auf eine Front eben vermeiden, sondern so wie es gerade die Ukraine auch richtigerweise macht und jetzt auch umsetzen kann, dass man in der Tiefe die Ziele bekämpft, bevor sie einen unmittelbar bedrohen. Die Digitalisierung der Streitkräfte spielt eine ganz große Rolle und wird uns sicher auch viel Geld kosten. Und dann der Ersatz von Fähigkeiten, die die USA in Zukunft nicht mehr stellen wollen. Also die Europäisierung der Streitkräfte der NATO, das wird auch ein großer Batzen werden. Dazu kommt ein Riesenbedarf an Munition, der schon vor etwa 10 Jahren eine Größenordnung von 25 Milliarden hatte und jetzt nochmal gewachsen ist.
Die Lebenserfahrung vieler Menschen besagt, wer privat viel Geld hat, der kauft auch mal schnell das oder jenes, auch wenn man es gar nicht wirklich braucht. Bei viel Geld tut das ja nicht sonderlich weh, möglicherweise auch nicht bei 184 Milliarden. Wie ist denn sichergestellt, dass, was die Verteidigungsausgaben betrifft, dass sowas nicht passiert?
Also ich weiß, dass es dem Haushaltsdirektor des Verteidigungsministeriums sehr bewusst ist, dieses Thema, und er wird sicher im Haushaltsvollzug darauf achten, dass sowas nicht geschieht. Das weiß ich von ihm. Ich habe neulich bei einer Tagung ihn gehört, genau zu diesem Thema. Genauso werden die Kollegen im Finanzministerium darauf achten. Letztlich aber werden die Haushälter im Deutschen Bundestag das letzte Wort haben, denn zusätzlich zu der generellen Beschlussfassung jetzt über diesen Haushaltsentwurf im Deutschen Bundestag im Herbst diesen Jahres werden die Haushälter über jedes Projekt, das 25 Millionen überschreitet, im Einzelfall entscheiden, unter Kenntnis der Verträge. Und dieser Einzelfall kommt ja schon zum Tragen, wenn man nur ein Flugzeug bestellt. Ein Kampfflugzeug ist heute mehr als 25 Millionen wert. Deshalb überspitze ich jetzt das und sage, bei einer Bestellung eines Kampfflugzeuges muss schon der Haushaltsausschuss zusammenstehen. Oder beim Kauf von zwei Kampfpanzern oder mehreren Pionierpanzern oder was auch immer.
Aber 25 Millionen sind ja auch nicht wenig, wenn auch im Verhältnis zu 184 Milliarden doch ein bisschen weniger. Und mehrere Male 25 Millionen sind auch nicht wenig. Das kennt ja möglicherweise jeder oder kennen viele, dass dann es so ist, dass am Jahresende dann im Etat irgendwie noch Geld zur Verfügung steht, das man nicht verbraucht hat, wo man sich dann sagt, okay, lass uns mal schnell noch was ausgeben, sonst ist das Geld weg. Dann sind Sie sicher, dass sowas nicht bei den Verteidigungsausgaben passieren kann?
Also das können Sie ja nicht bei den Projekten. Sie können ja am Ende des Jahres, wenn Sie im Oktober feststellen, Sie haben noch Geld über, dann können Sie keine Bestellung mehr abgeben, bei irgendeiner Rüstungsfirma irgendwas kaufen. Das hat längere Lieferzeiten und da bekommt man das Geld so nicht weg. Richtig ist, dass man kleinere Beträge verwenden kann, um zum Beispiel Treibstoff zu kaufen für das nächste Jahr schon, dass man Munition, Kleinkalibermunition nochmal kauft im letzten Quartal, wobei das dann auch schon schwierig wird mit der Lieferung. Also solche Dinge ja, aber große Sachen können Sie dort nicht mehr bestellen, sondern das muss dann zurückgehen in den zum Finanzminister und geht dann wieder in den Haushalt des nächsten Jahres über.
Aber kleine Dinge kann man dann schon kaufen. Und wenn es Papier ist für 20 Jahre, wie wir bei Loriot mal gelernt haben.
Ja.
Okay. Ich will an dieser Stelle mal...
Jetzt habe ich ein bisschen gesäuft. Angesichts dieser Fragestellung.
Ich will an dieser Stelle mal eine Mail einführen.
Ich weiß ja nicht, wie es beim MDR ist, ob Sie das da so gewohnt sind.
Na, wir müssen sehr viel sparen. Ich will an dieser Stelle mal eine Mail einführen, Herr Bühler, die uns Jörg Handrock von der Insel Rügen geschrieben hat. Die sprüht nur so vor Ärger und hat sicher ihre Ursache auch darin, dass wir vielleicht vor kurzem ein Thema nicht wirklich zu Ende besprochen haben, vielleicht auch gar nicht zu Ende besprechen konnten. Da ging es um FCAS, das Projekt zur Luftverteidigung und konkret um das Flugzeug, was nicht gebaut werden soll, nicht entwickelt werden soll. Und da ging es auch um die Fregatte 126. Beide Projekte haben ja jahrelange Planung und Geldausgaben hinter sich und kommen nun nicht. Bei der Fregatte hatte man ja sogar schon mit dem Bau des ersten Schiffs begonnen. Ich glaube, Sie können da nicht alle Fragen von Herrn Handrock beantworten. Das wäre sicher abendfüllend, wenn nicht noch mehr. Aber ich will einfach mal eine ganze Reihe Fragen vorlesen, die er aufwirft. Da wird so die Stoßrichtung der Mail, glaube ich, ziemlich gut deutlich. Zitat, also FCAS und der abgeblasene Fregattenbau karikieren die Zeitenwende, sowohl durch die Verschwendung enormer Geldmengen als auch durch den Verlust an Zeit. Erstmal Zitat Ende. Er nennt dann als entscheidende Frage, ob solche Mini-Konzerne wie das so über das Tempo und Gelingen des Wiedererlangens unserer Verteidigungsbereitschaft entscheiden. So, und jetzt weiter im Zitat mit Fragen, die Herr Handruck als einfach, aber nicht unwichtig beschreibt. Zitat: Was sehen die Verträge vor? Wer zeichnet für sie verantwortlich? Warum hat es 10 Jahre gedauert, um zu erkennen, dass das BMVG wieder mal aufs falsche Pferd gesetzt hat? Welche Abteilungen und Personen waren für das Controlling zuständig? Warum haben sie versagt oder zu spät reagiert? Welcher exakt zu beziffernde Schaden ist der Bundesrepublik Deutschland durch das vertragsbrüchige Verhalten von Dassault, wenn das dann klar belegt ist, entstanden? Welche Entschädigung muss dementsprechend das so zahlen? Welche Vertragsstrafen sind vertraglich vereinbart? Wird die Bundesrepublik gegen das so und die Werft klagen? Wenn nein, warum nicht? Wer entscheidet darüber? Wird es personelle Konsequenzen im BMVG und im Beschaffungsamt geben? Und so weiter und so fort. Zitat Ende. Da ist also der Ärger groß bei ihm und der gipfelt dann im Fazit in seiner Mail. Jetzt noch mal kurzes Zitat: Wäre die Bundeswehr eine AG, also eine Aktiengesellschaft, die Aktionäre würden ihr dermaßen das Fell über die Ohren ziehen. Zitat Ende. Wie gesagt, keine Zeit wieder für jede einzelne Frage, aber vielleicht können Sie mal auf die Grundrichtung reagieren, die Herr Handruck da in der Mail vorgibt.
Also wir haben nicht nur keine Zeit für die Beantwortung dieser Fragen, sondern wir haben selbst keine Antwort auf viele dieser Fragen, die Herr Handruck gestellt hat. Aber wir haben Herrn Handruck eine Möglichkeit gegeben, diese Fragen jetzt öffentlich zu machen. Das ist gut so, denn diese Fragen werden ja viele haben. Da gibt es auch sicher im BMVG und seiner Beschaffungsorganisation Frage- und Antwortbedarf, auch Handlungsbedarf. Ganz sicher auch im Parlament, dem Aufsichtsrat der Bundeswehr AG, um im Bild von Herrn Handruck zu bleiben. Letztlich hat der Bundestag mit seinen Ausschüssen und Instrumenten die Möglichkeit, hier für Aufklärung zu sorgen. Ich möchte nur abraten, zu schnell jetzt von versenkten Milliarden zu sprechen, die jetzt in verschiedenen Medien genannt werden. Die Tatsache, dass der Bundestag für ein bestimmtes Projekt Mittel gebilligt hat, heißt noch nicht, dass diese Mittel tatsächlich auch ausgegeben wurden. Die Tatsache, dass ein Teil von FCAS, also das Flugzeug, jetzt gestoppt wurde, heißt nicht, dass die Entwicklungsgelder für Komponenten von FCAS, die jetzt weiterverfolgt werden und weiter unter Vertrag bleiben, verloren werden. Das Gleiche gilt für die Fregatte. Die Verträge müssen ja jetzt noch gekündigt werden, beziehungsweise wie bei FCAS neu verhandelt werden. Dann wird man feststellen können, welcher Schaden entstanden ist und wer dafür aufkommen muss. Letztlich, ich bin mir sicher, dass der Bundestag diesen Prozess eng begleiten wird.
Okay, dann schaue ich an die Uhr und würde mal die beiden Hörerfragen auf jeden Fall, die wir aus der vorigen Woche noch über haben, die wir da nicht geschafft haben, anschließen. Und zwar, es geht um die Bedrohung Europas durch Russland. Da sorgen sich einige Hörer des Podcasts, wie lange Europa noch wirklich sicher ist. Kommt der Krieg hierher? Können wir uns schützen, wenn die Bedrohung größer wird? Wie sieht das aus? All das sind Fragen, die wir hier natürlich gerne auch mit aufnehmen. Konkret jetzt zum Beispiel die von Uwe Römling. Er hat 6 erwachsene Kinder und 4 Enkel, wohnt in Berlin und er fragt, Zitat: Im Januar 26 habe ich beim Stromausfall hier in Berlin-Zehlendorf gelernt, was es heißt, in Kälte und ohne Strom zu leben. Wie schätzen Sie die Situation ein? Haben oder bekommen wir einen Krieg, den wir noch nicht so wahrnehmen? Welchen Umfang an Notfallvorsorge würden Sie empfehlen? Zitat Ende.
Also wir sind von diesem Krieg betroffen, überhaupt keine Frage. Aber eine unmittelbare Kriegsgefahr sehe ich nicht, wenn wir weiter daran arbeiten, unser Land und Europa insgesamt als Ganzes verteidigungsfähig zu halten oder da, wo es nicht der Fall ist, zu machen. Dazu gehört natürlich auch, dass sich jeder vorbereiten sollte im Katastrophenfall oder gar im Kriegsfall, dass er die ersten Tage eigenständig zurechtkommen kann, eigenständig überleben kann. In solchen Krisen und Notlagen muss man ja davon ausgehen, dass der Strom ausfällt und mit ihm Heizung, Wasser, Telefon, Fernsehen, Radio. Und das muss jeder für sich selbst ein Stück weit auch durchdenken, solche Situationen. Wir hatten ja vor einigen Monaten Herrn Brömme zu Gast, den ehemaligen Präsidenten des THW und heute noch sehr aktiv, gerade in diesen Fragestellungen als Berater hier des Berliner Senats, aber auch weit darüber hinaus, auch im Ausland tätig. Und der hat ja einige Empfehlungen gegeben, Wasser und Lebensmittel für einige Tage, eine oder mehrere Energiequellen, die man haben sollte, eine Powerbank, also ein Akku, ein Radio mit Batteriebetrieb oder mit Akku und am besten noch mit einer Kurbel, sodass man, selbst wenn die Batterien ausgefallen sind, das Radio nochmal richtig anwerfen kann und das versorgen kann. Eine Kochstelle wie einen Gaskocher beispielsweise. Dazu ein Notfallpaket mit den wichtigsten Unterlagen und Kopien der wichtigsten Unterlagen, die man so hat, die man schnell irgendwo griffbereit hat und auch mitnehmen kann. Also solche ganz praktischen Dinge, die müsste jeder selbst durchdenken, wobei ich da auch nur in Teilen jetzt damit dienen kann, dass ich Ihnen das jetzt hier bei mir im Arbeitszimmer oder in der Wohnung irgendwo zeigen könnte. Also da muss jeder die Initiative selbst ergreifen. Der Staat muss natürlich dabei helfen, gerade was den Bevölkerungsschutz angeht, die zivile Verteidigung. Das ist in anderen Ländern völlig selbstverständlich, dass hier mehr Vorkehrungen getroffen werden, als es bei uns in Deutschland der Fall ist. Da waren wir schon mal besser im Kalten Krieg, das erinnere ich genau, auch was die Krankenversorgung angeht, die Bereitstellung von oder die Vorratshaltung von Medikamenten, die Vorratshaltung von Krankenhausgerät, Betten und dergleichen mehr. Da waren wir schon mal besser, aber auch dort sind ja erhebliche Mittel vorgesehen, die dann auch in diesen großen Topf der Verteidigungsausgaben hineinfallen, nämlich unter die 1,5%, die noch auf die 3,5% draufkommen.
Weil Sie auf sich selbst so abgehoben haben, Herr Bühler. Ich glaube, Sie haben gar keine Zeit, Privatnotfallvorsorge zu betreiben bei dem Pensum, was Sie so haben.
Naja, dann sprechen doch mal über Ihre Vorsorge.
Ja, das auch nicht. Man schiebt es immer vor sich hin und schiebt es vor sich her, wird immer wieder daran erinnert und dann hat man doch wieder was anderes zu tun und dann schiebt man es wieder. Sie kennen das ja wahrscheinlich auch. So ist es. Und es ist nicht in Ordnung eigentlich. Letzte Frage, Uwe Henning, dem geht es eher nicht um zivile Sicherheit, sondern um die Absicherung militärischer Infrastruktur. Er fragt Folgendes. Vor dem Hintergrund der Bilder aus Kronstadt und St. Petersburg, wie auch vor dem Hintergrund der Bilder von Drohnentreffern in den russisch besetzten Gebieten, vor dem Hintergrund der IDF-Trefferbilder aus dem Südlibanon, IDF meint Israel Defense Forces, also die israelischen Verteidigungsstreitkräfte, also vor diesem Hintergrund und vor dem Hintergrund der Trefferbilder amerikanischer Basen in der Golfregion. Wie steht es um die operative Drohnenabwehr der deutschen Marinehäfen, der Luftwaffenstützpunkte und der Kasernen? Wie würde der Kieler oder der Rostocker Marinehafen aussehen, wenn er in diesen Tagen, was keiner wünscht, von 20 bis 50 Shahed-Drohnen besucht werden würde? Geschweige denn, wie würde es landesweit aussehen, wenn hier 300 bis 500 Drohnen pro Nacht eintreffen, wie in der Ukraine? Was tut die Bundeswehr kurzfristig, um im Minimum sich selbst zu schützen? Zitat Ende aus dieser Mail von Uwe Henning.
Also das ist deshalb ein unwahrscheinliches Szenario, weil dadurch ja sofort der Bündnisfall ausgelöst würde. Wir haben ja in der NATO eine integrierte Luftverteidigung. Ein solcher Angriff käme zudem nicht aus heiterem Himmel und müsste ja vorher bereits lange Strecken über NATO-Territorium zurücklegen, bevor ein solcher Angriff Deutschland erreichen könnte. Die integrierte Luftverteidigung der NATO ist mit ihren Radaren und Kampfflugzeugen und Abwehrraketen auf See und teilweise auch auf Land rund um die Uhr im Grunde genommen in Bereitschaft mit ausreichender Vorwarnzeit gilt das sicher auch für einen teilweisen Schutz der Kasernen mit den Waffensystemen, die die Bundeswehr tatsächlich selbst hat. Reicht das aus? Nein, das reicht nicht aus. Wir haben gerade in Deutschland so blauäugig gehandelt, indem wir die Luftverteidigung und die mobile Flugabwehr nahezu vollständig abgebaut haben. Ich hatte das schon gerade im vergangenen Podcast erwähnt. Aber wenn man jetzt nach vorne schaut, es wird viel, viel getan, um dieses Defizit abzubauen. Und das betrifft insbesondere die Drohnen und die Fähigkeit, andere Drohnen, angreifende Drohnen anzugreifen. Hier ist sehr viel in Bewegung, wie überhaupt sehr viel Bewegung ist, auch in der Bundeswehr, im Heer, aber auch in anderen Teilstreitkräften, was unbemannte Waffensysteme angeht. Also Drohnen angeht in der Luft und unbemannte Fahrzeuge auf dem Boden, da bewegt sich eine ganze Menge. Das können wir vielleicht mal vertiefen mit einem Experten, Herr Deisinger, der da im Einzelnen uns sagen kann, was dort alles geplant ist.
Dann nehmen wir das in Angriff. Und damit sind wir fast am Ende. Ganz zum Schluss heute wieder mal ein Hörtipp. Politikum, der Meinungspodcast, ist für alle, die Lust auf echte Diskussion haben, auf Argumente statt Lagerdenken. Die Kolleginnen und Kollegen vom WDR, die bieten Orientierung und verschiedene Perspektiven auf Politik und Gesellschaft, immer auch mit ein bisschen Humor, der die Welt vielleicht erträglicher macht. Die Hosts diskutieren mit unterschiedlichen Gästen über die Themen unserer komplizierten Zeit. Zuletzt ging es ja auch um den Ukraine-Krieg und die Frage, ob zivile Opfer Teil russischer Strategie sind. Politikum gibt es in der ARD Sounds App. Den Link zur Ukraine-Folge, den stellen wir in die Shownotes. So, und damit sind wir durch für heute und für diese Woche. Vielen Dank fürs wirklich rege Interesse. Fragen, Anregungen, Anmerkungen schicken Sie gerne an general@mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. Herr Bühler, wir treffen uns dann hier in der nächsten Woche wieder. Nicht am Mittwoch, sondern erst am Donnerstag. Das ist der 16. Juli. Bis dahin und vielen Dank für heute.
Gern geschehen, Herr Deisinger. Dann bis nächste Woche.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.